Was ist radikale Nachhaltigkeit? Darüber sprechen wir heute mit Wiebke Aarhus, Partnerin im Büro LXSY.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Martin Pauli.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Martin Pauli. In der heutigen Folge spreche ich mit Wiebke Aarhus. Wiebke hat Architektur studiert an der Universität Dortmund und an der Technischen Universität Dresden, war lange Jahre als Projekt- und Büroleiterin tätig in den Büros Max Dudler, David Chipperfield und Henning Larsen und war für hochkarätige internationale Projekte und Wettbewerbe verantwortlich. Wiebke ist im Vorstand der Architektenkammer Berlin und seit Anfang 2024 ist sie als Partnerin bei LXSY tätig. Willkommen, Wiebke.
Vielen Dank.
Wiebke, was ist denn radikale Nachhaltigkeit?
Ich würde sagen, radikale Nachhaltigkeit wäre, und ich glaube, die gibt es auch in der Form noch gar nicht so. Also es ist eher so eine Zukunftsvision sozusagen, wenn wir uns vorstellen würden, radikale Nachhaltigkeit, und zwar Nachhaltigkeit sozial und ökologisch, wäre möglicherweise in der Planung eines der Schutzziele. Also ein Schutzziel Ökologie und soziologisches Miteinander, das wären Parameter, die wir ähnlich gewichten würden wie Brandschutz oder Tragwerksthemen. Also im Moment ist es ja eigentlich so, Planen ist immer Abwägung. Und wir haben bestimmte fixe Parameter, wenn wir planen. Es gibt immer diesen Punkt, wo es dann eben die wichtigste Entscheidung gibt oder den wichtigsten Entscheidungstreiber, sagen wir mal. Und das kann gut ein Brandschutzthema sein, es kann ein Genehmigungsthema sein, Nutzungsthema. Die Gestaltung kann es sein, wenn es sozusagen einen fixen Gesichtspunkt darin gibt. Dafür sind Wettbewerbe oft gut, an denen man sich festhalten kann, weil man praktisch eine Gestaltung definiert hat auch. Und es kann auch ein denkmalpflegerisches Thema sein, aber selten ist es eigentlich ein Thema, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wo man sagt, diesen Kompromiss kann man jetzt nicht eingehen in der Nutzung, weil es ansonsten nicht nachhaltig ist. Und da haben wir eigentlich noch keine richtigen Mechanismen für.
Und weil es so ist, wie du sagst, wir haben die Mechanismen und die Instrumente noch nicht wirklich gefunden, auch wenn sich da ja gerade viel tut. Wir reden über CO2-Budgets in bestimmten Ländern, die an die Baugenehmigung geknüpft werden und so weiter. Woher kommt denn die Motivation, sich dennoch darum zu kümmern?
Also die Motivation sollte sein, dass wir alle hier gerne mit möglichst vielen Pflanzen und Tieren und Menschen auf diesem Planeten leben können. Also eigentlich das Bauen in planetaren Grenzen sollte eigentlich eine Grundmotivation für uns alle sein. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen schwer zu vermitteln ist, was jetzt der kleine Beitrag innerhalb von einer Bauaufgabe innerhalb eines großen Landes und noch größeren Kontinentes möglicherweise damit zu tun hat. Aber letztendlich ist es so, dass wir natürlich an allen Stellschrauben, die wir im Moment haben, daran arbeiten müssen, damit das so möglich ist.
Ja, eindeutig. Also verstehe die Frage nicht falsch. Das ist natürlich völlig klar, dass wir sozusagen der Druck, der auf der Branche lastet, global, regional, national erheblich ist. Es ist der größte Treiber für CO2 und auch Bauabfälle. Und natürlich müssen wir deshalb umdenken und befinden uns in dieser besagten Transformation. Und was mir manchmal auffällt und auch anderen, ist dieses Abstraktionslevel. Andererseits natürlich über die planetaren Grenzen zu reden und über einen endlichen Ressourcenverbrauch und wie du es richtig sagst, das dann aber immer in einem konkreten Projekt irgendwo belastbar, auch umsetzbar zu machen. Sind es die Fragen, mit denen ihr euch zunehmend natürlich dann auch beschäftigt? Also der Fokus scheint sich ja sehr stark dahin zu verschieben.
Absolut. Also wir versuchen eben an einem bestimmten Themenfeld, an dem wir gerade sind, das ist das kreislaufgerechte Bauen, das zirkuläre Bauen, da zu neuen Lösungen zu kommen. Und ich würde die im Moment noch gar nicht als radikal bezeichnen, um ehrlich zu sein, weil wir ja natürlich in den Zwängen, in denen wir alle planen im Moment, wo eben diese ökologische und soziale Nachhaltigkeit noch keinen so einen großen Stellenwert hat oder nicht den es haben sollte, wo wir uns arrangieren müssen. Und das machen wir auch. Ne? Also je nach Auftraggebenden müssen wir natürlich abwägen, wie weit können wir gehen in welchem Projekt. Aber wir freuen uns immer über Projekte, wo dieses Thema in der Anlage schon einen wichtigen Stellenwert hat. Deswegen haben wir verschiedene Pilotprojekte, wo zum Beispiel so ein Thema wie Wiederverwendung von Bauteilen ganz deutlichen Schwerpunkt hat und man dann eben auch einen Anhaltspunkt hat, andere Entscheidungen diesem Thema unterzuordnen.
Das ist super. Das kreislaufgerechte Bauen und auch die Kreislaufwirtschaft ist zufälligerweise mein Lieblingsthema. Da können wir da jetzt richtig reinzoomen. Die Frage, die sich uns manchmal stellt, ist, was treibt denn die Bauherrschaft eigentlich dazu? Was denkst du, worin liegt die Motivation oder der Druck? Denn wie du sagst, es ist und bleibt ja immer noch etwas, was in keinem konkreten Gesetz sich wiederfindet. Also es ist ja letztendlich mehr oder weniger immer noch freiwillig, ob ich zirkulär bauen will oder nicht. Aber was motiviert die Auftraggebenden?
Also die Auftraggebenden, mit denen ich ganz direkt zu tun habe, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, sind das private oder öffentliche. Ich habe jetzt im Moment auch viel mit öffentlichen Bauherren zu tun. Und da stelle ich schon fest, dass die Fragen, die du anfangs gestellt hast, wahrscheinlich genauso auch beantworten würden. Also ich sehe schon eine intrinsische Motivation bei den öffentlichen Auftraggebenden. Da arbeiten Leute, die auch von diesen Themen getrieben sind, die wissen, dass wir die Bauwirtschaft verändern müssen und das auch wollen. Und natürlich gibt es dann entsprechend auch einen politischen Rückhalt in einigen Bundesländern oder auch Kommunen, die sagen, wir wollen diese Themen voranbringen. Wir wollen diejenigen sein, die die Prozesse haben, sobald wir das alle tun müssen. Also es steckt natürlich schon auch eine ökonomische Komponente dahinter und das vielleicht jetzt auch bezogen auf private Bauherren. Natürlich gibt es da auch viele, die das intrinsisch machen, aber ich glaube, bei den Privaten ist es jetzt im Moment noch viel mehr so, dass sie gerade auch feststellen, dass sie sich neu aufstellen müssen, dass also eigentlich nachhaltige Geschäftsmodelle wahrscheinlich endlich sind im Moment. Und diejenigen, die auch in der Privatwirtschaft das jetzt schaffen, ihre eigenen Prozesse umzustellen, um nachhaltiger zu bauen, um ihre Bestände energieeffizient aufzustellen, dass die eigentlich einen großen ökonomischen Druck auch verspüren, den man schon ablesen kann, wenn man sozusagen strategisch so ein Unternehmen auch betrachtet. Da bin ich ziemlich sicher, dass das auch eine große Motivation sein wird in den nächsten 10, 20 Jahren.
Und wenn du von Unternehmen sprichst, dann sprichst du eher sozusagen von den Bauproduktehersteller, also der Bauindustrie als Unternehmen, oder du sprichst von den...
Von den Entwicklern tatsächlich. Genau. Okay, ne? Also man weiß ja, dass also auf europäischer Ebene, ich habe da manchmal wenig Hoffnung, dass wir das in Deutschland sozusagen schaffen, weil das deutsche Konstrukt natürlich hinreichend komplex ist durch den Föderalismus, dass wir es aber möglicherweise schaffen, in der Interpretation der europäischen Gesetze, die auf uns zukommen, in Deutschland einen großen Schritt nach vorne zu machen.
Also du redest über die Taxonomie, Circular Economy Action Package und so weiter, also das genau, ganze Instrumente.
Ja. Mhm. Ja.
Gut. Interessant, das ist natürlich die große Hoffnung auch, die wir auch haben. Ich kann tatsächlich sage ich auch häufiger, dass als die europäische Taxonomie und der Entwurf fürs zirkuläre Bauen irgendwann veröffentlicht wurde, da hat man schon durchaus Schweißperlen gesehen in der gesamten Wertschöpfungskette, weil man mit sehr konkreten Zielsetzungen konfrontiert war im Hinblick auf den Rezyklierungsanteil beispielsweise in Gebäuden per Masse oder im Hinblick darauf, wie ich mit digitalen Zwillingen hantieren muss und so weiter. Und diesen Push haben wir auch gesehen. Und jetzt habe ich gerade so den Eindruck, dass wieder so eine ganz, ganz leichte Entspannung zu sehen ist, weil für viele es dann doch sehr abstrakt bleibt. Umso schöner finde ich es natürlich zu hören, dass du sagst, du siehst es ganz konkret. Ich glaube, du bist natürlich viel näher da dran. Und jetzt nehmen wir mal gibt es einerseits diesen regulatorischen Druck, kombiniert mit dem aber auch ökologischen Bewusstsein. Es gibt ökonomische Zwänge, wie du sagst. Also am Ende muss es ja alles in die richtige Balance gebracht werden. Wenn du oder ihr jetzt mit der Bauherrschaft sprecht, wie definiert ihr denn überhaupt ein zirkuläres Gebäude?
Werbung. Rethinking the Economy. Der Circular Design Summit bringt am 11. März inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie und Design zusammen. Erlebe, wie Circular Design eine nachhaltige Wirtschaft formt und vorantreibt. Sichere jetzt dein Ticket auf www.circulardesignsummit.com. Gestalte die Zukunft mit. Werbung Ende.
Also es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen wir Zirkularität betrachten. Das eine Thema ist die Wiederverwendung von Bauteilen. Das ist, glaube ich, das, womit viele auch unser Büro verbinden.
Von bestehenden Bauteilen.
Genau, von bereits bestehenden Bauteilen. Und dazu haben wir wahrscheinlich mehr als andere Büros aktuell auch Prozesse und Strukturen gefunden, damit umzugehen, beziehungsweise entwickeln die bei jedem Projekt weiter. Und Das ist sozusagen das eine Thema. Aber wenn wir so mal an der Anfangskette zu den Nachhaltigkeitsthemen anfangen, geht es natürlich darum, dass wir unseren Bedarf erstmal hinterfragen. Also das ist auch was, was wir mit den Bauherren regelmäßig machen. Wo kann man Multikodierungen finden innerhalb der Räume? Wo kommen wir eigentlich mit weniger Raumprogramm aus, auch innerhalb der Bauaufgaben? Dann geht es darum, was davon können wir im Bestand unterbringen, also Bestandsimmobilien auch ertüchtigen und auch eben energieeffizienter machen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir sagen, was können wir dafür tun, den Bestand, der da ist, zu erhalten und nicht abzureißen. Muss auch beispielsweise im Wettbewerb erstes Ziel sein, wenn man sich die anschaut. Wenn man weiß, da gibt es irgendwie ein bestimmtes Thema, wie schadstoffverseucht ist eigentlich wirklich irgendetwas, kann man das nicht auch kapseln, kann man nicht damit umgehen? Und dann kommt eben das Thema, wenn man den Bestand hat, also den Gebäudebestand hat, dass man dann sagt, und wie können wir das jetzt entweder ergänzen oder auch in einem möglicherweise notwendigen Neubau bestehende Materialien wiederverwenden. Und das ist ein Thema, dem wir uns ganz stark widmen. Dann haben wir natürlich auch Bauherren, die dieses Thema Wiederverwendung von Bestand, die sich noch scheuen davor, diese Strukturen aufzubauen oder damit starten wollen in einem bestimmten Umfang. Denn das Thema ist natürlich eines, wo sich auch neue Leistungsbilder ergeben oder auch neue Leistungen dazukommen, die jetzt nicht in unseren Grundleistungen abgebildet sind. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine landeseigene Gesellschaft, die hier Wohnungsbau macht. Die möchte das zum ersten Mal machen. Die möchten das gerne eingrenzen, damit sie es auch für sich irgendwie greifen können. Dann kommt man auf eine Zahl von 10% zum Beispiel. 10% der Baumaterialien sollen im Ziel wiederverwendete Bauteile sein, um überhaupt erstmal einen ersten Start zu machen. Und das machen wir natürlich auch. Also wir sagen nicht, wir müssen an jeder Stelle radikal daran gehen und sagen, wir machen das nur, wenn ihr mindestens 50% Wiederverwendung macht, sondern wir machen auch diese kleinen Schritte gerne mit den Auftraggebenden, damit sie da auch Feuer fangen und auch sehen, wie das umsetzbar ist und ihre eigenen Strukturen dazu langsam aufbauen können. Und dann gucken wir aber natürlich, wenn wir wissen, das ist nur so ein geringer Prozentsatz, an welchen Stellschrauben können wir denn darüber hinaus auch im Neubau drehen? Können wir biogene Baustoffe wiederverwenden? Das gehört durchaus für uns auch zum Thema zirkuläres Bauen zu sagen, was haben wir denn da, was dann möglicherweise wieder auseinandergebaut werden kann, wenn man das Gebäude mal nicht mehr braucht? Und wie kann das möglicherweise auch mit kompostierbarem Material, ne, also so mit Hanfkalkwänden gebaut werden zum Beispiel, damit wir dann am Ende des Gebäudezyklus damit zirkulär umgehen können. Also das sind sehr viele unterschiedliche Themen, wo wir immer ein bisschen gucken, wie weit können wir im jeweiligen Projekt gehen, aber diese Themen proaktiv einbringen.
Ja, du sagst, und das ist natürlich berechtigterweise, das ist nicht radikal, es sind sozusagen immer die kleinen Schritte, es geht eher um die inkrementellen Schritte auch, gleichzeitig natürlich immer ein klares Ziel vor Augen. Wenn man sich jetzt aber ehrlicherweise mal umguckt in der gebauten Umwelt, dann ist das, was du beschreibst, natürlich auf eine Art schon radikal. Und ich glaube, das muss es auch sein, weil uns natürlich die Zeit davon rennt.
Aber ich glaube, wenn es wirklich radikal wäre, also wenn man jetzt wirklich die große Zukunftsvision aufmachen würde zu dem, wie wir künftig bauen, dann müsste ja eigentlich jeder Neubau, und ich bin überhaupt nicht gegen Neubau, also ich glaube, dass wir Bauen als Kulturtechnik betreiben, dass das gar nichts ist, was wir sozusagen tun oder nicht tun, sondern wir werden es auf jeden Fall tun. Warum gibt es noch neue Stuhlentwürfe? Wir haben genug Stühle, die entworfen worden sind. Also ich glaube, das ist einfach was unserem Wesen eigen ist, sich zu entwickeln und was Neues zu entwerfen. Und ich denke, dass das auch weiterhin passieren wird. Aber alles, was wir neu bauen, müsste eine Verbesserung bringen, also eine ökologische oder eine soziale Verbesserung. Das wäre eigentlich radikal. Und das kann man sich natürlich angucken, wenn man sich überlegt, als Beispiel vielleicht einen Wettbewerb, den ich noch für Henning Larsen gemacht habe, am Hafenplatz, wo wir gesagt haben, wir wollen an diesem Quartier am Hafenplatz künftig mit weniger Versiegelung mehr Wohnraum schaffen. Ja. Also wir wollen die bestehenden Strukturen, die da sind, von der Tiefgarage, die alles versiegelt, die wollen wir rückbauen. Und wir wollen auch das Rückbaumaterial wiederverwenden in dem, was wir tun, und schaffen da mehr Wohnraum. Also dass man sozusagen immer die Projekte anguckt unter dem Aspekt, an welchen Stellschrauben werden wir denn jetzt hier besser?
Ja, ne? Und das ist interessant. Natürlich, also kulturgeschichtlich betrachtet, hat Bauen ja immer eine Antwort auf die jeweiligen Fragestellungen der Gegenwart oder des Kontexts liefern müssen. War es jetzt irgendwie in Nachkriegszeiten, wo Ressourcen knapp waren und so weiter. Und ich glaube, jetzt ist ja klar, worin die Herausforderungen des jetzigen Kontexts liegen. Und dementsprechend muss, und das sagst du ja richtig, muss und wird sich bauen, immer anpassen daran, und es wäre wahrscheinlich falsch, daran sozusagen verhaftet zu bleiben, nur was die letzten 30 oder 40 Jahre super funktioniert hat. Der Punkt ist nur, dass die Bauindustrie natürlich sehr risikoavers ist und häufig genauso tickt. Ja, was ist Best Practice die letzten 20, 30 Jahre? Und alles, was auch nur nach Innovation riecht, wird in der Regel dann vom Tisch geschoben oder als zu teuer betrachtet. Da waren jetzt wahnsinnig viele Dinge drin. Also du sagtest, es gibt, wenn ihr mit der Bauherrenschaft sprecht, egal ob öffentlich oder privat, gibt es sozusagen eine klare Hierarchie, die ihr verfolgt im Denken, also von dem, wie kann man den Bestand aktivieren und so weiter, der sich dann runterkaskadiert bis auf die Materialebene. Und du hast jetzt auch darüber gesprochen, dass ihr euch darum kümmert, die Strukturen und die Prozesse sozusagen auch mit jedem Projekt aufzubauen. Kannst du da konkreter werden? Was für Strukturen und Prozesse sind denn notwendig, um die Praxis zu skalieren, wie ihr sie jetzt schon praktiziert?
Ja, also bei diesem Projekt im Circular House haben ja Margit Sichrowski und Kim Leroux gezeigt, wie man mit 70% wiederverwendetem Material diesen Coworking-Space bespielen kann. Und da gibt es natürlich auch Entwurfsstrategien, die dahinter stecken, das so zu tun. Und Ansätze dazu, wie man mit Material umgeht dann letztendlich. Ne? Also es geht natürlich da schnell auf eine Materialebene, die von Anfang an gedacht werden muss. Das bedeutet, wenn wir ein Projekt anfangen, wo eben diese klare Absicht auch formuliert wird oder wir diese Absicht einbringen, dass mit wiederverwendetem Material auch gearbeitet wird, dann geht es erstmal darum, dass wir mit den Auftraggebenden darüber sprechen, wo wird das denn gelagert, dieses Material. Also wir sind sozusagen schnell, und das hat das zirkuläre Bauen, bringt das ja so mit sich, dass wir wahnsinnig schnell in späten Leistungsphasen sind eigentlich von der Denke. Ne? Also es geht dann erstmal darum, wo ist denn der Lagerplatz? Gibt es die Möglichkeit, ein weiteres Grundstück zu belegen oder haben wir innerhalb des Bestandsgebäudes Lagermöglichkeiten? Das muss als erstes ausgewiesen werden. Wir müssen mit den Auftraggebenden darüber sprechen, wer diese Logistik von dieser Lagerstelle macht vor Ort, weil man natürlich, wenn dann neues Material geliefert wird, das auch in irgendeiner Weise da entgegennehmen muss. Gegebenenfalls muss das aufgearbeitet werden. Das sind also Themen, wo wir sehr früh über Prozesse sprechen und zu den Prozessen natürlich mit gewissen Erfahrungen aus anderen Projekten dann unterstützend kommunizieren können. Das andere Thema ist, dass wir sehr früh in der Leistungsphase 2 in Bauteilvarianten denken oder eine gewisse Robustheit im Entwurf lassen, um mit verschiedenen Materialien zu denken. Also bei uns speist sich sozusagen die Verknüpfung Material an Entwurfsergebnis anders, als ich das vielleicht früher auch in meiner Berufspraxis betrieben habe. Wir müssen eigentlich darüber nachdenken, welche Entwurfsinhalte haben die Möglichkeit, dass wir an der Stelle gut wiederverwendetes Material einfügen können. Das sind auch oft strukturelle Überlegungen dann, die dann eine gewisse Gestaltung vorgeben, wo wir sagen, das ist so robust und so klar, dass jetzt hier an dieser Stelle entweder ein Aluminiumpanel, was wir finden, oder ein Holzpanel funktionieren kann. Also, dass wir möglichst viel Offenheit am Anfang lassen. Und dann gibt es natürlich das Thema Materialsuche. Auch das etwas, was wir ganz früh ansprechen müssen in den Prozessen, weil gerade auch die öffentliche Hand dafür natürlich auch neue Rollenbilder definieren muss und Stellen ausschreiben muss, die es so vorher gar nicht gab. Und da haben natürlich die Öffentlichen auch mit ihren Vergabeabteilungen dann gewisse Klärungsthemen, weil wir auch Materialien ankaufen müssen gegebenenfalls zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich normalerweise im Prozess Mittel noch nicht freigegeben werden. Das ist jetzt mit Privat ein bisschen einfacher an der Stelle sozusagen zu diesen Entscheidungen zu kommen und für die Öffentlichen eine etwas größere Herausforderung. Wir stellen aber fest, dass das mit den Öffentlichen deswegen auch so spannend ist, weil die natürlich auch einen Überblick im besten Falle haben über ihre Bestände. Und ja, die wissen auch, wann.
Bestenfalls.
Ja, genau. Also ja, das ist unterschiedlich, muss man sagen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema in Berlin, weil wir da viel auf Bezirksebene dann haben, wo es dann wieder ein bisschen komplizierter wird. Ne? Ja. Es ist in anderen Kommunen etwas einfacher, wo man sagen kann, jemand weiß, dass in 2 Jahren die Sporthalle in einem Quartier abgerissen wird, die möglicherweise einen anderen Bedarf hat an dem Ort in der Entwicklung. Und dann können wir, bevor dieses Abriss-LV geschrieben ist, da sein, das angucken, prüfen, welche Materialien brauchen wir. Und das erfordert natürlich gewisse Strukturen bei uns bürointern, wo wir einerseits diese urbanen Minen katalogisieren und auf der anderen Seite auch das Material.
Okay, das heißt also, die Radikalität steckt natürlich auch da ganz klar im Prozessdesign, also wo ihr sozusagen die klassischen sequentiellen Prozesse, die ja im Rahmen von der HOAI beispielsweise vorgegeben sind, einfach, ich sage jetzt nicht, dass ihr die über den Haufen werft, aber ihr fügt entscheidende Dinge hinzu. Glücklicherweise steht ja zumindest im Entwurf der nationalen Kreislaufstrategie für Bauen, dass auch die HOAI entsprechend überarbeitet werden muss und wird. Wer weiß, wünschenswert wäre es, aber das zieht sich eigentlich auch wie eine rote Linie durch die Podcasts. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um diesem Anspruch gerecht zu werden, die Stadt als Materiallage zu begreifen und Materialien und Bauteile in die Wiederverwendung zu bringen, ist erheblich. Denn natürlich ist es immer leichter, einfach das zu machen, was man immer gemacht hat, auf dem, etwas nicht despektierlich, aber auf dem weißen Blatt Papier anfangen zu entwerfen, detaillierte Designs machen, die ausschreiben und dann einfach den Standard nehmen, der im Regal liegt und damit bauen. Klar, aber damit kommen wir nicht weiter. Ich glaube, das habt ihr erkannt. Vielleicht noch nicht alle, aber das scheint der richtige Weg zu sein. Ich bin auch wirklich beeindruckt davon, dass ihr die Kreislaufwirtschaft an der Stelle ja wirklich auch sprichwörtlich versteht, dass in eurem Fall das Circular Design oder das kreislauffähige Design eben nicht nur ein Versprechen in die Zukunft ist, im Sinne von, wir bauen ein Schulgebäude und dann kriegt ihr noch einen Materialpass dazu, siehe, hier ist ein zirkuläres Gebäude, sondern dass natürlich zirkuläres Bauen bedeutet, sich mit dem Bestand auseinanderzusetzen, mit dem Materiallager und Aufwand daran zu investieren, bereits jetzt ja damit auch den CO2-Fußabdruck signifikant nach unten zu bringen. Und was ich dem entnehme, ist, dass der öffentliche Sektor scheinbar eigentlich ein ganz gutes Spielfeld dafür zu sein scheint, weil eben die Gebäude und dementsprechend das Materiallager in der öffentlichen Hand in einem gewissen Teil ist. Jetzt wissen wir alle, wie digitalisiert die Verwaltung ist. Wie würdest du das denn einschätzen? Die gesamte Konferenzprosa, die man so hört von digitalen Gebäudekatastern und so weiter, wo wir alle sagen, ja, super, aber wo stehen wir denn da in der Verwaltung?
Beim Ressourcenpass Gebäude habe ich jetzt aus dem Netzwerk, was ich habe, zum Beispiel aus den Sitzungen, die auch die Bundesstiftung Bauakademie zu den Themen im Moment macht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Die sind, glaube ich, sehr weit. Aber wie gesagt, das geht ja dann immer um das Szenario am Ende des Lebenszykluses. Und das ist, glaube ich, was uns jetzt in der Praxis nicht reicht. Also, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass man unsere Gebäude wieder abbauen kann. Das ist ein Teil der Geschichte, aber das ist eigentlich nicht der erste Teil, der uns interessiert. Uns interessiert es eigentlich aktuell, wirklich früher anzusetzen, ne? Und zu sagen, ich möchte eigentlich in ein Haus reingehen, das diese Geschichten auch erzählt von dem Material, die woanders eingesetzt waren. Also wir sehen auch, dass das finde ich auch so einen ganz spannenden Aspekt jetzt, weil ich natürlich im Herzen auch Entwerferin bin und das jetzt nicht nur betrachte aus einem logistisch-ökologischen Aspekt, sondern das sozusagen ein Mittel zum Ziel ist. Und das Ziel eigentlich ist, nach wie vor herausragende, schöne Gebäude zu machen, die uns auch berühren und die uns auch architektonisch ansprechen. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt mit einer Jugendfreizeitstätte in München, wo ganz klar am Anfang, in Anfangsworkshops sich herausgestellt hat, dass wir in der Konstruktion, weil da will man sehr weit gehen mit dem Einsatz von wiederverwendeten Materialien, dass in der Konstruktion sich wahrscheinlich am besten Stahl eignen wird, den wiederzuverwenden. Weil wir einfach bei Altholz noch zu viele Risiken haben oder die Abklärungen dazu einfach komplizierter sind. Und wir wollen das ja auch zügig bauen, das Gebäude. Das bedeutet, wir müssen eigentlich jetzt da ansetzen. Und daher sind wir eben auf das Thema Stahlbau gekommen. Und das ist so ein Thema, was ich ganz lange nicht mehr gespürt habe im Architekturentwurf. Dass man sagt, komm, wir setzen auf einen Stahlbau, weil eigentlich alle inzwischen wissen, es gibt einen CO2-reduzierten Stahl, der ist aber auch entsprechend teurer sozusagen. Also da gibt es auch Bemühungen der Stahlbauindustrie. Aber eigentlich wissen wir alle, dass im Grunde, wenn wir auch über Beton sprechen, auch oft den Stahl im Beton meinen, der auch ein CO2-Treiber ist. Und wenn wir jetzt sagen, wenn wir wiederverwenden und konsequent wiederverwenden, ist Stahlbau wieder ein attraktives Thema und wir sind in Gebäudeklassen unterwegs, wo wir den nicht verkleiden müssen, dann kommen auch ganz neue Gestaltungskonzepte wieder zum Tragen.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Sehen wir ganz genauso. Ich glaube, dass der grüne Stahl idealerweise eine Renaissance erleben wird. Wir sehen in anderen Märkten, die deutlich Stahl, also wo es eine Tradition für den Stahlbau gibt, in Großbritannien beispielsweise, London, klassischer Markt, da sehen wir mittlerweile Gebäude, wo über 50% des Stahltragwerks in der Wiederverwendung reden. Ja, das heißt, das ist natürlich ideales Baumaterial dafür. Und wie du sagst, die Industrie bewegt sich. Die wartet, glaube ich, noch auf die klassischen grünen Leitmärkte für Stahl im Bauen. Da müssen wir noch hin, möglicherweise über die öffentliche Hand. Aber ich sehe das ganz genauso. Die Bauteile lassen sich nicht nur gut wiederverwenden, sondern sie lassen sich dann auch noch am Ende des Lebenszyklus deutlich besser ausbauen und weiterverwenden. Und insofern, glaube ich, ist das sicherlich eine Tendenz, die wir sehen werden. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Impact Hub. Du hast gesprochen von 70% Quote wiederverwendeter Materialien. Wo kommen die denn her, ganz konkret?
Die kamen an der Stelle wirklich aus allen möglichen Quellen, weil das ja ein privater Bauherr gewesen ist an der Stelle. Da haben wir natürlich bei den Öffentlichen, müssen wir ein bisschen stärker gucken, wie dieser Ankauf funktioniert. Da ist es so gewesen, dass die aus Gebäuden, die in dem Umkreis abgerissen worden sind, kamen, dass sie zum Teil aus Beständen der beteiligten Handwerkenden kamen, dass die auch zum Teil über Kleinanzeigen gekommen sind, Materialien. Das ist ein ganz großes, buntes Experimentierfeld, auf dem sich da im Wesentlichen Kim Leroux damals aktiv umgeschaut hat, wo das Material herkommt. Und was wir jetzt halt sehen bei den öffentlichen Bauvorhaben ist, wir schauen auch auf allen möglichen Bauteilbörsen, aber bei den öffentlichen gibt es eben dieses ganz große Reservoir des Abrisses. Und das ist wirklich ein Thema, was noch nicht gehoben ist und was, glaube ich, alle auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Also für uns ist das auch immer wirklich eine extreme Erkenntnis, das zu verstehen, wie viel qualitativ hochwertiges Material eigentlich da ist, aber per se im Abfallgesetz landet, sobald der Abrissantrag gestellt ist und wir das da auch nicht mehr rauskriegen werden.
Ja.
Das heißt, diese Sorge, also ich höre ganz oft, wenn wir zu unserem Thema sprechen, auch von Kollegen und Kolleginnen oder auch von Auftraggebenden, die einen haben die Sorge, es gibt nicht genug Material und die anderen sagen, aber es will doch kein Auftraggebender das gebrauchte Material. Und beides kann ich nicht bestätigen. Also es ist wirklich dieser Link, der fehlt. Also wir haben wirklich so viel Abriss in Deutschland, dass wir daraus wahnsinnig viel gewinnen könnten, wenn wir die entsprechenden Prozesse hätten und wenn wir auch die Sichtbarkeit dessen hätten.
Und wir müssen natürlich die Zielkonflikte auflösen. Also wenn sich eine Clara Galwitz hinstellt und sagt, wir brauchen eine Rezyklierungsquote für Gebäude, um sozusagen den Bedarf an Straßenmaterial zu decken, dann haben wir natürlich noch systemische Fehler, die wir auch adressieren müssen. Das heißt, ich stimme dir zu. Ich habe auch den Eindruck, dieser Übergang findet jetzt gerade statt. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark, sagen wir mal, mit den offensichtlichen Wiederverwendungsthemen, also Ein- und Ausbauten, Beleuchtung und so weiter, alles, was man jetzt im Zweifel auch bei eBay Kleinanzeigen handeln kann. Aber der Übergang hin zu den tragenden Bauteilen beispielsweise, da wo auch wahnsinnig viel CO2 gebunden ist, der ist noch zu tun. Wie groß würdest du denn das Potenzial sehen, auch für ganze Tragwerke, für Gebäudehüllen, die in die Wiederverwendung zu bringen? Wo stehen wir da momentan?
Also ich sehe riesiges Potenzial, ich sehe aber noch viel zu wenig Strukturen dafür und auch Anwender dafür. Denn wir müssen ja dabei sehen, das ist eben ein Thema, das hat jetzt ganz viel mit Logistik und Lagerung und Aufbereitung zu tun. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, das hatte ich auch letztens in einem Gespräch mit jemandem von der Stahlbauindustrie, dass wenn der Change irgendwann gelingt, dass die produzierenden Industrien sich auch mit diesen Dienstleistungsthemen auseinandersetzen. Also wenn möglicherweise jemand, der jetzt Stahl produziert, nebenher sagt, er kauft auch Lagermöglichkeiten an für Stahlbauteile, nimmt die zurück, bereitet die auf, gibt denen die entsprechenden Prüfzeugnisse und verkauft die wieder. Das ist aus meiner Sicht sind das Geschäftsmodelle, die im Moment noch gar nicht genug gehoben sind.
Da bin ich beruhigt, dass du das so sagst, denn ich habe ja auch den Eindruck, momentan denken wir Kreislaufwirtschaft noch zu sprichwörtlich. Das heißt also, wir nehmen ein Bauteil aus einem Gebäude und packen es ins nächste. Das ist natürlich der Idealzustand. In der realen Welt werden wir aber natürlich Schritt für Schritt den Übergang in die sozusagen industrielle Kreislaufwirtschaft ermöglichen müssen. Das heißt, die Bauproduktehersteller, die Grundstoffindustrien werden sehr stark dahin integrieren müssen, werden ihre Geschäftsmodelle dahin auch innovieren müssen. Denn der Punkt ist, wenn du jetzt den Stahlträger direkt wiederverwendest, dann fragt sich natürlich die Grundstoff- oder Stahlindustrie, wo die Wertschöpfung bleibt, die wir ja weiter haben müssen. Das heißt aber, in diesen Services, die du gerade beschrieben hast, die Rücknahme, die Aufbereitung, die Logistik, die Lagerung, die Wiedereinführung in den Markt, überall da sind natürlich Wertschöpfungspotenziale. Und wir sehen jetzt erste Signale, dass die Industrie natürlich die richtigen Schritte macht. Wir haben unlängst mit einem großen Ziegelhersteller beispielsweise dahingehend gearbeitet. Und ich habe den Eindruck, das ist sehr, sehr vielversprechend, weil man da auch auf C-Level-Ebene, da sieht man einen Business Case, da sieht man, man hat die Kernkompetenzen. Und das, da geht mir das Herz auf, weil ich so denke, wenn wir da hinkommen, dass wir sozusagen nicht nur mit dem grünen Gewissen argumentieren, sondern ganz konkret über auch ökonomische Wertschöpfung weiterhin reden, dann haben wir eigentlich, das ist der heilige Gral, habe ich so den Eindruck, dann kommen wir dahin.
Absolut. Ich denke, im besten Falle wird das irgendwann beides sein, also so eine direkte Wiederverwendung von Bauteilen und Gebäuden, die lokal sind, und dann aufzufüllen mit dem, was aber an kreislaufgerechtem Material über die Industrie in so einem Dienstleistungszyklus da ist. Das wäre eigentlich optimal, denn was man schon sagen muss, in dem Moment, wo wir das Material direkt wiederverwenden, gibt es natürlich schon auch diese Geschichten, die auch schön sind für alle Auftraggebenden, das zu sehen, dass sie wissen, aus der Schule, aus dem Quartier, in dem sie selbst zur Schule gegangen sind, haben wir 50 Natursteinfensterbänke, die jetzt den Bodenbelag im Erdgeschoss bilden. Also es gibt natürlich schon auch diesen Moment, wo man künftig über das Thema kreislaufgerechtes Bauen auch eine neue Ebene reinbringen kann in Entwerfen und in Materialzugehörigkeit sozusagen, dass man sich wieder stärker damit identifizieren kann. So ein bisschen das, was die Bundesstiftung Baukultur mit der goldenen Energie beschreibt, kann man aber eben auch auf die Materialebene runterbrechen, ne? Dass man sagt, es ist vielleicht nicht nur die historische Fassade, die diese goldene Energie bildet, sondern es ist vielleicht auch die Fliese vom Abriss des Gesundheitszentrums so. Und dass man sagt, und die verwendet man jetzt hier wieder, und wenn man in das Gebäude reingeht, spricht man darüber.
Und da findet dann ja auch wieder dieser klare Bezug auch von Architektur und Material, von Fertigung, von Verwendung und so weiter statt. Da hatte ich den Eindruck, die letzten Jahrzehnte waren da eigentlich eher von der Entkopplung so ein bisschen geprägt.
Ja.
Und jetzt besinnt man sich möglicherweise auf die Dinge zurück, die ja auch ursprünglich mal vorgesehen waren, dass man sich als Architektin oder als Architekt eben ganz intensiv mit dem gesamten Lebenszyklus auch auseinandersetzt, guckt, wo kommen die Materialien her, wie müssen sie bearbeitet werden und so weiter. Das heißt, eigentlich steckt da, oder nicht nur eigentlich, sondern da steckt ja ganz klar auch wieder da ist eine Energie, wie du sagst, da kann man sich wieder auf Dinge besinnen und mit dieser Energie dann entsprechend auch in die Umsetzung kommen, denn darum geht's. Ne? Ich habe den Eindruck, wir sind jetzt auch gerade eigentlich in so einer sehr wohltuenden Phase, wo die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft alle verstanden sind, was wir dafür brauchen, was wir dafür nicht brauchen. Sozusagen diese Diskussion jetzt glücklicherweise weg von irgendwie noch dem 10. Zertifikat hinbewegt zu, wie manifestiert sich es konkret in der gebauten Umwelt, wer ist da beteiligt, worin liegen die Herausforderungen und so weiter und so weiter.
Aber da gibt es auch einen Backlash, stelle ich auch fest, auch in unserer eigenen Zunft bei den Architekten und Architektinnen. Also ich höre in letzter Zeit ganz oft diese Argumentation, dass das nachhaltigste Gebäude ja das ist, was lange stehen bleibt, und dass es deswegen einfach nur um die Qualität geht, die wir bauen, und deswegen eine besonders massive Fassade dazu beiträgt, nachhaltig zu sein. Und da habe ich das Gefühl, gibt es schon so eine Tendenz, dass auch gerade eben diejenigen, die ihre Geschäftsmodelle nicht umstellen wollen, auch in unserem Berufsbild, dass die eigentlich ganz stark weiter an diesem Thema arbeiten. Wir definieren Nachhaltigkeit so, wie es uns eigentlich passt in den bestehenden Business Case.
Ja.
Und wir öffnen uns eigentlich nicht diesen neuen Themen. Und das begegnet mir oft, und ich habe da das Gefühl, dass wir uns da auch selber so ein bisschen innerhalb unseres eigenen Berufsfelds noch mehr darum kümmern müssen ehrlich zu sein. Denn es ist nach wie vor ein großer Energieaufwand, bestimmte Materialien abzubauen, herzustellen. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass das auch in Teilen manchmal sinnhaft ist, ein bestimmtes Material da einzusetzen, weil es besonders langlebig ist. Aber wir müssen den Gesamtkontext sehen und wir müssen wirklich dieses Thema CO2-Bilanz auch in der grauen Energie ernst nehmen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich höre das natürlich auch und ich habe den Eindruck, auch da braucht es manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, wohldosierte Radikalität, einfach eine klare Position zu beziehen und zu sagen, das Must-Win-Battle gerade ist Klima und Biodiversität. Im Bereich Klima haben wir ganz klare CO2-Pfade bis 2050. Die sind auch radikal, wenn man so will. Denn die geben klar vor, dass wir in dem Bereich graue Energie oder Embodied alle 5 Jahre um 50% reduzieren müssen. Wenn wir das sprichwörtlich nehmen, dann wird sich die Art und Weise, wie wir bauen und auch wie schnell und stark wir wiederverwenden, fundamental ändern müssen, eindeutig. Und ich bin völlig bei dir. Ich lasse dieses Argument auch nicht mehr gelten, denn das ist ja letztendlich ein Versprechen für die nächsten 100, 200 Jahre. Alles klar, aber es leistet gar keinen Beitrag zum Klima, jetzt, in diesem Moment.
Richtig.
Und insofern müssen wir da, glaube ich, einfach noch eine noch klarere Position beziehen. Also ich versuche jetzt mal nochmal so ein bisschen auch auf die Branche an sich zu fokussieren. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Spannungsfeld, was du gerade beschrieben hast. Es gibt natürlich die, wie überall, die Traditionalisten, die gerne sich darauf besinnen, was wir schon immer gemacht haben und auch den Standpunkt vertreten, dass es richtig sein muss, und jene, die eher sozusagen visionär über die Architektur nachdenken. Was gibt es denn noch für weitere Spannungsfelder, wenn du jetzt mal so ganz nüchtern auf die Branche guckst, immer natürlich mit Bezug zu dem zirkulären Bauen? Also sind es die Kosten immer noch als Beispiel, oder?
Ja, es sind die Kosten, die natürlich auch im Prozess stecken dann. Also die Bereitschaft dazu, auch so einen Change zu machen in der Betrachtung von der Kostengruppe 700 und der Honorierung, dass man darüber nachdenkt, wie viel Prozent darf das eigentlich beinhalten und wo fließen die eigentlich hin. Ich glaube, dazu muss es schon einen Wechsel geben. Wenn wir uns eben mehr sorgen und diese Themen voranschieben, bedeutet das natürlich auch mehr Aufwand. Und das ist auch nicht jeder bereit, so zu sehen. Und natürlich besteht dann auch immer so der Wunsch oder die Vision, dass in dem Moment, wo wir wiederverwendetes Material nutzen, dass das möglicherweise Baukosten spart. Da sind wir eben auch noch nicht angekommen. Zumindest können wir das im Moment noch nicht belegen. Weil alles, was darum passiert, nämlich die Prüfungen, Schadstoffprüfungen und so weiter, die dann erforderlich werden, dass die möglicherweise eben auf dieses Material einzahlen dann. Also, dass wir noch nicht da sind. Die Frage ist aber, ob wir nicht dahin kommen können und ob das nicht ein gemeinsames Ziel sein müsste. Und da würde ich mich schon freuen, wenn es auch für die Auftraggebenden, die mit uns diese Wege gehen, wenn es da viel mehr Möglichkeiten geben würde, das auch zu fördern, dass diese Strukturen aufgebaut werden. Weil das ist natürlich an vielen Stellen im Moment Pionierarbeit.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch eine Übergangsphase, die wahrscheinlich auch noch die nächsten 15, 20 Jahre anhalten wird, bis sich sozusagen diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage so einstellt, dass dann auch die Preise entsprechend wieder sich einpendeln. Jetzt habe ich auch den Eindruck, Wir haben es hin und wieder mit Kostensteigerungen bis zu 20% zu tun. Allerdings nur ganz stumpf betrachtet auf die Initialinvestition und nicht auf die Lebenszykluskostenbetrachtung. Wenn man die systematisch sich angucken würde, dann würdest du, und diese Evidenz haben wir aus vielen Projekten, über den Gesamtlebenszyklus siehst du Kostenvorteile. Da ist dann aber natürlich auch wieder die Frage, mit welchen Geschäftsmodellen hast du es zu tun, wenn du mit sozusagen einem Entwickler arbeitest, der alle 3 Jahre die Assets durchdreht sozusagen, dann wirst du wahrscheinlich weniger Motivation haben als in einem anderen Kontext, wo jemand ein Gebäude hält und dementsprechend auch an der Langfristperspektive interessiert ist. Das heißt, das muss man natürlich auch immer betrachten. Aber du sagtest ja auch, dass natürlich sehr viel eurer Arbeit auch ermöglicht wird durch nicht nur euren Pioniergeist, sondern auch durch eine gewisse Vision auf der Auftraggeberseite. Seid ihr in der Lage, da euch die, diese Auftraggeberschaft auszusuchen? Also könnt ihr da selektiv sein oder müsst ihr es sein, um diese Dinge zu verwirklichen, die ihr verwirklichen wollt?
Also wir wägen schon ab, für wen wir arbeiten möchten oder wo wir ein Potenzial sehen oder bis zu welchem Grad wir daran glauben, dass man da was umsetzen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir tatsächlich viel auch angesprochen werden von Menschen, die uns kennen aufgrund dieser Themen. Insofern ist es oft eine Situation, wo das Matching quasi vorher passiert ist, ne? Dass wir angekündigt werden, dass wir auf Vorträgen angesprochen werden zu den Themen und aufgefordert werden, auch uns zu bewerben. Zum Beispiel bei VGV-Verfahren passiert uns das, dass wir angerufen werden, dass wir uns bitte auf das VGV-Verfahren, weil es jetzt um das Thema geht und weil gar nicht viele Büros in Frage kommen, ja, die das tun können. Und man natürlich möchte, dass wir da auch die Themen, die wir schon erarbeitet haben und den Erfahrungsschatz in irgendeiner Weise mit anbringen und teilen. Und das macht uns auch große Freude. Wir sehen schon auch für uns so das Thema, wir möchten dieses Thema eigentlich gerne skalieren. Also wir haben es im Moment viel mit Projekten zu tun, die in einem mittleren Gebäudemaßstab sind. Und ich komme ja eher aus den Großprojekten, aus meinen bisherigen Projektleitungen, die ich für große Büros gemacht habe. Und insofern ist es für mich so ein Anliegen, jetzt zu schauen, wie kriegen wir das eigentlich in den großen Maßstab überführt und auch zu den großen Entwicklern eigentlich transportiert, damit diese Themen sich eben vielleicht durch einen Einsatz von erstmal einem begrenzten Prozentsatz oder so oder in einer gewissen für alle machbaren Idee sich dann aber auch fortsetzen kann und auch bei den Privaten fortsetzen kann. Und nicht nur sich auf so einen Kreis von Überzeugungstätern sowohl auf Bauherrschaftsseite als auch auf ArchitektInnenseite bezieht, sondern dass er eigentlich eine viel größere Öffentlichkeit hat.
Ja, das heißt, diese Skalierung, die ist notwendig. Wenn du dir jetzt mal auf euch, LXSY, als Büro blickst und die Art und Weise, wie ihr dem in Zukunft auch gerecht werden könnt und wollt, was denkst du dann eigentlich, wie ihr euch auch als Architekturpraxis verändern müsst? Also reden wir da über andere Kompetenzen, auch über andere Profile, die dann von den Unis kommen oder über andere Formen der Kollaboration? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Ja, also wir machen das bereits. Wir haben KollegInnen, die sich diesen Themen widmen, zum Beispiel im Thema Materialsuche. Da sind auch andere Skills erforderlich, als in einem, als wenn du jetzt jemanden aus der Ausführungsplanung einstellst. So. Also da brauchst du viel mehr Kommunikationsskills. Du brauchst auch so eine gewisse Freude daran, neue Prozesse aufzusetzen. Und gleichzeitig haben wir natürlich Kollegen und Kolleginnen, die sich auch in den letzten Phasen gut auskennen, weil wir eben, wie gesagt, sehr früh in den letzten Phasen sind. Also wir haben zum Beispiel auch einen Kollegen, der aus dem Bauingenieurwesen kommt, der bei uns arbeitet. Also es wird interdisziplinärer, würde ich sagen. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass an den Hochschulen oder an einigen Hochschulen diese Themen im Moment so sehr im Fokus stehen, dass die Menschen, die ihren Master machen, sich gezielt umschauen nach Büros, die diese Themen auch bedienen. Also wir können uns wirklich nicht beklagen, was so diese Personalsituation betrifft. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, wir kriegen einfach wahnsinnig gute, hochqualifizierte Abgänger oder auch Kollegen, Kolleginnen, die in Büros bereits einige Jahre arbeiten und die Berufspraxis sie an der Stelle so ein bisschen desillusioniert, dass sie sagen, ich bin jetzt in einem Büro gelandet, die meinen das gar nicht ernst. Ne? Ich möchte eigentlich gerne die Themen umsetzen und ich sehe nicht die Bemühungen dazu. Und natürlich operieren wir auch in einem gewissen Rahmen und wir sind auch nach wie vor unseren Auftraggebenden gegenüber verpflichtet, deren Ziele umzusetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas da auf Biegen und Brechen umsetzen, aber natürlich ist das bei uns ein ganz wesentlicher Treiber in den Projekten.
Das finde ich super. Das heißt also, ihr habt einen klaren Markenkern und der wirkt auch nach draußen. Einerseits, was die sozusagen Auftragsbeschaffung angeht, aber andererseits eben auch die Talente, denn um die kämpfen alle in Zukunft. Und ich finde es einfach schön zu hören, dass es Früchte trägt. Also, dass man mit dieser klaren Mission, die man verfolgt, die richtigen Dinge zu tun, eben auch die richtigen Talente dann in die Organisation holt. Und das, was du sagst, dass die Dinge deutlich interdisziplinärer werden, wahrscheinlich auch digitaler, gleichzeitig aber auch handwerklicher. Also es braucht möglicherweise ein ganz anderes Kompetenzspektrum in so einer Architekturpraxis, als es das vor 10 Jahren noch brauchte. Und das heißt also auch, diese Branche scheint sich ja in dieser Transformation zu befinden, die sicherlich auch schmerzhaft ist hier und da, aber gleichzeitig natürlich immer von dieser Überzeugung getragen ist, das Richtige zu tun. Und das finde ich sehr inspirierend. Wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, was denkst du denn, wo, also der Kontext und der Druck wird größer. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Klimakonferenz in Baku ist beendet. Die Resultate sind ernüchternd. Das heißt also, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Weltgemeinschaft, die einzelnen Gesellschaften, Nationen da jetzt zur Besinnung kommen, sondern es scheint irgendwie eine, also weiterführendes Status quo und erhalten und so weiter zu geben. Dennoch werden die Probleme natürlich größer und es wird sich natürlich irgendwann auch weiter regulatorisch manifestieren. Die Gesetzgeber werden irgendwann nervös, wahrscheinlich werden möglicherweise irgendwann tatsächlich konkrete Zielvorgaben für CO2 und andere Indikatoren geben. Hast du den Eindruck, dass die Branche insgesamt dafür gewappnet ist? Also wenn du jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft guckst, glaubst du, dass man sich so schnell anpassen kann? Und mit Branche meine ich nicht nur die Architekturbranche, sondern eigentlich die gesamte Bauindustrie sozusagen, diese gesamte Wertschöpfungskette. Glaubst du, 10 Jahre reichen, um diese Transformation zu stemmen?
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was ist dann das Ziel von der Transformation, ne? Ob wir das stemmen? Also ich glaube, mein ganz aktueller Blick in die Zukunft ist eigentlich, dass wir die Umstellung von Geschäftsmodellen haben, eben auch auf auftraggebenden Seite, die voranschreiten muss. Wir haben die Bestandshalter, die sich Sorgen machen müssen über Bestände, die nicht energieeffizient sind aktuell, die sich schleunigst damit auseinandersetzen müssen, wie sie diese Bestände auch ertüchtigen. Das sind so Szenarien, die einen gewissen Druck auslösen und die aber auch natürlich für diese Relevanz der Themen auch ökonomisch ein Beschleuniger sind auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich so, wer schafft das, ne? Wer schafft das, diese Prozesse rechtzeitig zu implementieren in den eigenen Strukturen, in den eigenen Unternehmen? Und wer bleibt da an der Stelle auf der Strecke? Und das gilt für die Auftraggebenden genauso wie für die Planenden. Und man sieht ja, dass jetzt gerade die Länder, die europäischen Länder um uns herum, eigentlich mit der Umsetzung für diese Zielwerte wesentlich weiter ist als wir. Also egal, ob wir nach Frankreich, Holland oder Dänemark gucken, sehen wir eigentlich, dass da größere Bemühungen sind und auch konsequentere Bemühungen. Und in Dänemark fand ich jetzt ganz spannend diese Initiative von der Reduction Roadmap, wo eigentlich so eine Graswurzelinitiative von PlanerInnen, kann man sagen, dazu geführt hat, dass sie eben verschiedene Industrieunternehmen auch auf ihre Seite bekommen haben, die wissen, dass sie auch diesen ökonomischen Druck haben, sich umzustellen in der Bauindustrie und damit wiederum auf die Politik eingewirkt haben und die eigentlich ohnehin schon höheren Ziele, die es in Dänemark gibt, zum Thema CO2 beim Bauen, weil das eben direkt im Bauantrag auch mit nachgewiesen werden muss, das CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und es da bestimmte Zielgrößen gibt, dass sie diese Ziele nochmal korrigieren konnten in diesem Druck, den sie ausgeübt haben. Und das wären jetzt so meine Wunschszenarien, dass das in Deutschland auch passiert, dass wir ab irgendeinem Zeitpunkt auch eine Kollaboration haben, die Planende und Auftraggebende praktisch an einen Tisch bringt, wo wir sagen, es gibt eine Initiative zu diesem Wandel, weil wir wissen, dass wir das tun müssen und ansonsten irgendwann abgehängt sind. Weil das Negativszenario besteht darin, dass weder Planende noch Auftraggebende in Deutschland die Aufträge machen können, die dann in den entsprechenden Regularien bestehen. Das heißt, dass wir eigentlich die ganze Wertschöpfungskette Bau künftig von externen Anbietern hergestellt sehen. Also dass wir eigentlich keinen Anteil mehr daran haben, ne? Dass die KMUs in Deutschland sozusagen ins Hintertreffen geraten, weil die entsprechenden Strukturen nicht existieren. Und das wäre fatal. Also da würde ich mir auch, das ist auch so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass da Politik ganz stark gefragt ist, dass sie gegensteuert, auch in den Vergabeverfahren, die aktuell auf dem Markt sind, dass wir eben an diese Umstellung der Geschäftsmodelle viel stärker appellieren bei planenden und auch bei ausführenden Firmen, damit ein Zwang besteht, diese Strukturen aufzubauen. Weil wenn wir das weiterhin vernachlässigen, dann wird es irgendwann Anbieter aus dem Ausland geben, die entsprechenden Erfahrungswerte mitbringen und die Strukturen mitbringen und das sozusagen ausführen können und wir gar nicht mehr an unsere eigenen Ausschreibungen teilnehmen können.
Ja. Also vielleicht nochmal für die Allgemeinheit, die dänische Reduction Roadmap, die hat ja eigentlich einen sehr, sehr wissenschaftlichen Ansatz zugrunde gelegt. Dänemark hat ein CO2-Budget bis 2050, hat es runtergebrochen auf die verbleibenden Jahre, dann auf den Bausektor bis zu Gebäudeklassen und hat gesagt, dieses Budget haben wir zur Verfügung. Wenn wir so weiterbauen wie bisher, ist dieses Budget in 5 Jahren alle. Das heißt, wir müssen sehr stark daran arbeiten, diese Ziele sozusagen so weit oder so ambitioniert zu machen, dass wir das strecken können auf diesem Pfad. Und das ist natürlich brillant insofern, als dass wir, es ist einfach ein Navigationstool, denn die Komplexität im Bereich Nachhaltigkeit, Klima, Biodiversität, die wird ja nicht geringer. Ja, ich kann jetzt mittlerweile für jedes Schwalbennest noch ein Zertifikat kaufen, verstehe aber gleichzeitig nicht, ob ich da eigentlich auf die richtigen Ziele einzahle. Und ich habe den Eindruck, mit diesem CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter pro Jahr gibt es einfach eine Kennzahl, die für jeden nachvollziehbar ist. Und ja, die ist natürlich immer, die hat eine Abhängigkeit von der Energieintensität des Energienetzes. Aber das kann man ja dennoch steuern. Ich sehe auch, das ist ein absolutes Lighthouse für uns. Wir haben vergleichbare Initiativen in London. Da gibt es dieses LETI, wo auch so eine Initiative aus der Privatwirtschaft, aus der Öffentlichkeit, aus der Politik zusammengekommen ist, um einfach zu sagen, wir warten jetzt nicht darauf, bis das alles in Gesetz gegossen ist, sondern wir versuchen mal unter uns zu vermitteln, wie solche Ziele aussehen könnten und haben Klarheit. Ich glaube, darum geht's, dass einfach diese grünen Leitmärkte dynamisiert werden. Wie du sagst, wenn wir Ziele haben, wissen wir, dass wir anders bauen müssen, dass wir andere Bauprodukte herstellen müssen, die haben eine andere CO2-Intensität. Und mit einmal hat die gesamte Wertschöpfungskette eigentlich Klarheit und kann darauf hinarbeiten. Und die fehlt nicht. Oder die fehlt jetzt gerade. Ne? In Deutschland sind wir ja irgendwie doppelt so hoch, was diese CO2-Äquivalente angeht, wenn man irgendwie im QNG bleibt. Und ja, kann man immer sozusagen auch diskutieren, ob man damit nicht zu wenig komplex ist. Aber ich glaube eigentlich, dass es ein sehr, sehr wohltuendes Mittel ist. Bibi, ich könnte prinzipiell noch 2 Stunden mit dir sprechen. Wir haben aber immer die Herausforderung, dass wir hier sozusagen den zeitlichen Rahmen so ein bisschen einhalten müssen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ich daraus sozusagen mitnehme. Wir haben über Radikalität gesprochen und ich hatte den Eindruck, du hast zwar am Anfang gesagt, so radikal ist es eigentlich gar nicht, aber ich habe den Eindruck, eigentlich brauchen wir doch an allen Stellen der Planungs-, der Industrie- und der Wertschöpfungskette durchaus radikale Ansichten, die sich dann aber auch in die Realität umsetzen. Du hast darüber gesprochen, dass ihr eure Prozesse sehr wohl sehr stark überdenkt, dass ihr über andere Kompetenzen nachdenkt, dass ihr Strukturen schafft, dass ihr die Bauherrschaft immer wieder überzeugen müsst. All diese Dinge, dass sozusagen das, was wir vor 10 Jahren, was noch ausgereicht hat, jetzt nicht mehr auszureichen scheint und ihr der absolute Vorreiter seid und es eben diese Radikalität im Denken eben voraussetzt, Dinge zu hinterfragen, Dinge immer wieder auch neu zu interpretieren, die richtigen Leute mitzunehmen auf diese Reise, um dann sozusagen die Ziele zu erreichen, die wir alle erreichen wollen. Insofern lastet natürlich auch eine große Verantwortung, gerade in dieser oder auf dieser Branche und auch auf euch als Individuen. Die Rolle des öffentlichen Sektors hat mich total inspiriert und auch überrascht, weil der öffentliche Sektor wird ja häufig immer eher als träge, wenig digital und überhaupt wenig mission-driven dargestellt. Aber du sagst eigentlich klar, dass die Potenziale, die da zu hebeln sind, eigentlich riesig sind. Und es bezieht sich ja nicht nur auf die Kommune, die wir hier möglicherweise haben, die ihre Bestandsgebäude anfängt zu digitalisieren und dann diese Daten bereitzustellen, sondern es größer oder großmaßstäblicher gedacht, bezieht sich das ja letztendlich auch auf den gesamten Staat, der möglicherweise auch mehr Verantwortung übernimmt, der da in sozusagen strukturelle Dinge investiert, der die Infrastrukturen schafft für Logistik, für Rückführung, der die Abfallgesetze verändert und so weiter. Das heißt also, da auch den Staat sozusagen nicht sehen als denjenigen, der nur Bürokratie bedingt und langsam ist, sondern möglicherweise eher eine aktive und gestaltende Rolle kommt, gerade im Bereich der zirkulären Transformation. Und der letzte Punkt, und ich glaube, der ist auch, der ist klar, diese Ziele einfach festzuziehen und zu sagen, wir können dieses Thema Nachhaltigkeit und Zirkularität dann deutlich besser navigieren, wenn wir klare Zielvorgaben und Metriken haben, die wir berechnen können.
Absolut,
und
ja.
Auf dieser Grundlage wir dann auch Entscheidungen treffen können. Das heißt also, wir entscheiden nicht mehr nur nach Zeit und Kosten, sondern wir nehmen die CO2-Äquivalente als einen entscheidenden Design- und Entscheidungsparameter damit rein. Und damit sind wir am Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr oder sie den Design Perspective Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen oder Kommentare oder Kritik habt, schickt uns die per E-Mail an podcast@gdc.de. Vielen Dank, Wiebke.
Herzlichen Dank dir.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.